Hi zusammen und herzlich willkommen beim Slalom Podcast. Ich bin Anna Jona, Gründerin von Wildling.
Ja, hi Anna und vielen Dank, dass du auch beim zweiten Teil dieser Wildling-Reise dabei bist. Und dieser zweite Teil, also diese Episode, handelt von der Remote-Organisation Wildling, von OKRs und von Slow Fashion. Viel Spaß dabei.
Slalom, Veränderungen gestalten.
Nochmal kurz aufgerollt. Anna stellt minimalistische Schuhe her, die dem Gefühl vom Barfußlaufen ähneln. 2015 gründete sie mit ihrem Mann die Wildling Shoes GmbH. Diese Geschichte über die Gründung und das anschließende Wachstum, immerhin verdoppelt sich jährlich der Umsatz, über die Entwicklung von Visionen und Werten von Wildling, das alles könnt ihr in der letzten Episode nochmal nachhören. In dieser Episode reden wir unter anderem über Slow Fashion. Wildling macht sich allerlei Gedanken zu einer nachhaltigen Produktion und Slow Fashion ist ja der Begriff. Im Grunde genommen ist aber Slow Fashion eher eine Haltung denn ein Begriff. Was es denn damit genau auf sich hat, dazu später mehr. Starten wollen wir aber mit der Telearbeit. Nun gut, ins 21. Jahrhundert transportiert, heißt das dann eher Remote Work. Und Wildling versteht sich als Remote Work Organisation. Viele der über 100 festen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Wildling arbeiten über ganz Deutschland verteilt. Diese Art der Kollaboration scheint für alle ganz selbstverständlich zu sein. Was wir uns zuerst gefragt haben, wie genau funktioniert Remote Work bei Wildling eigentlich, Anna?
Also wir haben hier in Engelskirchen ein Warenlager, das habt ihr jetzt noch nicht gesehen. Da ist unser Fulfillment, also das Warenlager, Versand, Retouren, eben alles, was mit der Abwicklung von dem Online-Versand zu tun hat. Da sind Leute, die sind wirklich vor Ort, natürlich, irgendwie, weil es physische Pakete sind, die angepackt werden müssen. Da haben wir so ein Team von, ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt sind, 20, 25 Leuten. Da sind aber auch sowas wie Kundenservice-Mitarbeiter, die sich dann eben an dieser Schnittstelle irgendwie um die Abwicklung kümmern. Wir haben in Köln ein kleines Atelier, wo unser Produktteam sitzt. Die sind aber auch, also die arbeiten zum Teil von zu Hause und zum Teil von da, wechseln sich so ein bisschen ab. Aber eben da sind auch, also da kommen Materialien an, da werden irgendwie Farben ausgesucht und so. Also das geht halt auch besser dann physisch vor Ort. Und wir haben einen Showroom in Köln und in Berlin. Auch da gibt's Leute, die sind dann natürlich vor Ort, weil wir da auch Kunden empfangen können. Und da haben wir auch jeweils, also das Konzept war, wir machen vorne was für Kunden und hinten was fürs Team. Und da ist ein Coworking-Bereich. Also da können sich dann alle, die irgendwie in der Umgebung sind oder auch mal in Berlin oder mal in Köln sind, können sich da hinsetzen und da arbeiten. Also unser Team, das ist jetzt rein für unser Team. Aber alle anderen sitzen komplett remote verteilt. Also wir arbeiten komplett virtuell zusammen. Wir haben unsere Meetings sind online, unsere Zusammenarbeit, unser Projektmanagement ist alles online. Und wir treffen uns aber alle 6 Wochen hier. Also deswegen haben wir hier dieses Haus renoviert. Da kommen dann alle zusammen und da hat man auch diesen persönlichen Kontakt dann nochmal. Und hier haben wir dann so ein 6-wöchiges Meeting, wo wirklich alle dann vor Ort sind.
Warum macht ihr das?
Ja, also wie gesagt, es war so ein bisschen, also ich glaube, hinter nichts, was wir tun, gibt es irgendeinen Masterplan. Das ist alles so ein bisschen so, okay, huch, cool, machen wir weiter. Also hier war es wirklich ein persönlicher Lebenstraum, dass ich nicht pendeln muss, dass ich nicht irgendwie in einem Büro sitzen muss und Zeit abhaken muss und dann irgendwie jeder guckt, wann der andere geht. Sondern dass man sich wirklich frei macht davon. Also dieser große Freiheitsgedanke irgendwie, ich möchte dann arbeiten, wenn ich produktiv bin, ich möchte dann arbeiten, wenn ich Bock habe, ich möchte jetzt beim schönen Tag rausgehen können, eben schwimmen gehen hier in dieser schönen Umgebung und dann wieder zurückkommen und ich möchte da sein, wenn ein Kind hinfällt und ich es aufheben muss oder ich möchte mal eben kurz mit meiner Familie Mittag essen. Und dann aber auch gerne irgendwie mal abends einen langen Abend einlegen und irgendwie noch bis um 10, 11 im Büro hängen. Das war mein Plan für die Art, wie ich gerne arbeiten möchte. Und es war dann auch der Wunsch, das weiterzugeben an alle anderen. Also, dass man einfach zeitlich und örtlich komplett flexibel ist und sich das so einteilen kann, wie man das jetzt selber individuell gern möchte. Und das funktioniert hervorragend.
Wie funktioniert das im Onboarding neuer Mitarbeiter? Ist das so ein gewisser Kreis an unabhängigen, freiheitsliebenden Menschen, die ihr anschaffen wollt? Oder müsst ihr den einen oder anderen auch mal so dahin schubsen, zu sagen, ey, Homeoffice ist da auch ganz cool?
Ja, ist eine spannende Frage. Also natürlich ziehen wir damit auch bestimmte Leute an. Also das ist ja in allen unseren Ausschreibungen steht das auch so drin. Das heißt, es ist jetzt keiner irgendwie überrascht. Wir bekommen extrem viele Bewerbungen auf unsere Stellen, was jetzt irgendwie im derzeitigen Arbeitsmarkt sicher auch darauf hinweist, dass es was ist, was Leute aktiv suchen oder was sie dann sehr interessiert. Also das ist auch eine Rückmeldung, die wir häufig bekommen. So, ich finde eure Arbeitsweise total cool. Aber natürlich gibt es, also da achten wir dann eben drauf, also es gibt so ein bestimmtes Profil, was wir haben, wo eben auch drin steht, so, also man muss sich schon auch selbst organisieren können, man muss eine gewisse Selbstdisziplin haben oder einfach auch Bock haben, auf diese Art und Weise zu arbeiten. Wir haben selten erlebt, aber es kommt vor, dass es nicht funktioniert oder dass Menschen damit nicht zurechtkommen. Es gibt Leute, die können nur persönlich mit anderen zusammenarbeiten oder die wollen in kleinen Gruppen arbeiten oder wollen irgendwie ihr Team dann vor Ort haben. Also es hat es gegeben, dass es nicht funktioniert hat, auch deshalb. Aber das ist relativ selten. Also ich glaube, die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten sind einfach auch mittlerweile so gut, dass man da ziemlich nahtlos irgendwie. Also ich glaube, was in anderen Unternehmen total oft ein Problem ist bei Homeoffice, ist, dass das ganze Unternehmen irgendwo sitzt und dann machen einige Leute Homeoffice. So, und die sind dann für den Moment raus. Also es gibt Leute, die machen dann ständig Homeoffice, weil die irgendwie remote tatsächlich arbeiten. Es gibt Leute, die machen hin und wieder Homeoffice. Und da entsteht dann irgendwie so ein Gefälle. Also die kriegen bestimmte Dinge nicht mit, die werden nicht mitgenommen, weil man die nicht mitdenkt. Und das ist natürlich bei einem Unternehmen, was komplett remote arbeitet, hast du diese Probleme nicht, weil einfach alle in der gleichen Situation sind. So, das macht's leichter.
Hier nochmal kurz eingehakt. Funktionierendes Remote Work bedeutet nicht zwangsläufig mal Homeoffice zu machen. Also weg vom Unternehmenssitz zu sein, während die Musik eigentlich noch am Unternehmenssitz spielt. Es geht eher um ein konsequentes, kollaboratives Arbeiten in der Cloud, was weitestgehend eine örtliche Ungebundenheit ermöglichen kann. Für Wildling ist das eine Art Dematerialisierung des Büroarbeitsplatzes. Das ist nicht bei allen Tätigkeiten möglich, wie Anna schon erwähnte, aber immerhin bei der Mehrheit. Stationär gehaltene Meetings finden schon noch statt, verändern aber ihre Inhalte. Zusätzlicher, angenehmer Nebeneffekt, die Kosten für die Raummiete sinken und fangen wenigstens zum Teil die vergleichsweise hohen Produktionskosten durch eine Produktion ausschließlich in Europa ab. Nun sind umfangreiche Homeoffice- und Remote-Work-Regelungen nicht notwendigerweise der heilige Gral, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr Freiheit in der Ausübung ihres Jobs zu geben. Manche möchten das auch gar nicht und schätzen das Büro als Ort der Arbeit und das Zuhause als Ort der Freizeit. Das ist gelerntes Verhalten. In Unternehmungen, die eine Veränderung der Unternehmenskultur anstreben, hin zu einer Remote-Organisation, wird dieses gelernte Verhalten sicherlich ein paar Probleme hervorrufen. Uns hat imponiert, mit welcher Konsequenz Wildling Remote Work lebt. Diese Form des Arbeitens ist Teil ihrer DNA. Nun will der ganze Laden trotzdem zusammengehalten werden. Kommen wir mal kurz zu der Abteilung Tools.
Mit welchen Tools arbeitet ihr, um diese Kollaboration zu unterstützen?
Also wir sind in dieser kompletten Google-Umgebung, Google Mail, Google Drive, also alle Dokumente online in der Cloud. Wir nutzen auch diese Google Meet-Möglichkeiten, um uns dann virtuell eben zusammen zu telefonieren. Wir nutzen Asana, ist quasi unser virtuelles Büro, in dem alles passiert, auch ein sehr, sehr wertvolles Tool für uns. Und ansonsten, was nutzen wir denn? Also selten ist Till, also wir haben Slack, genau, zum für so einen Ad-Hoc-Austausch und auch so ein bisschen Chit-Chat. Also ich glaube, das ist auch total wichtig, dass man diesen Kaffeeautomaten Chat irgendwie auch in die virtuelle Welt bringt. Und ich finde, das funktioniert super gut. Also man lernt sich wirklich gut kennen. Es ist witzig, also oft sitze ich echt lachend vor diesem Ding und denke irgendwie so, ah, geil, irgendwie so kannte ich die Person noch gar nicht. Und vor allen Dingen ist es sehr, sehr offen und demokratisch. Also ich glaube, was so in einem, also jetzt bei einem Team von über 100, kann ich mir vorstellen, wenn wir alle in einem Büro sitzen würden, da würden sich Gruppen bilden, da würden bestimmte Leute immer zusammen zum Mittag essen, da würden bestimmte Leute sich irgendwie draußen in der Raucherecke treffen, da würden bestimmte Leute zusammen am Kaffeeautomaten bestimmte Informationen weitertragen und du hast ganz schnell so ein Grüppchen bilden. Und das passiert online nicht, weil einfach der Kanal, also unser Teamkanal ist offen für jeden. Jeder kann sich beteiligen, jeder bekommt alles mit. Man muss sich aber auch nicht beteiligen, also man ist auch nicht benachteiligt, wenn man das Gefühl hat, so, ich bin eher von mir aus introvertiert und ich will jetzt da irgendwie nicht dabei sein. Und das finde ich eine sehr schöne Dynamik. Dadurch fühlt sich dieses Team auch gar nicht so groß an. Also das ist ganz witzig.
Dann kannst du mir doch jetzt bestimmt 3 gute Tipps für produktives Homeoffice geben.
Okay, wow. Da müsst ihr jetzt eher unser People and Culture Team fragen. Die sind da sehr viel besser in sowas. Also ich glaube, Arbeit sollte Spaß machen. So, Arbeit macht dann Spaß, wenn ich erkenne, was der Sinn ist in meiner Arbeit und warum ich das mache, wenn ich mir selber Ziele stecken darf, wenn ich meine Stärken ausleben kann, wenn ich wirklich diese intrinsische Motivation einfach habe und leben darf. Und dann brauche ich eigentlich gar nicht so viel Tipps für ein jetzt effizientes oder diszipliniertes Arbeiten, weil dann habe ich einfach Bock. Also ich glaube, wir haben eher das Problem häufig, dass man gucken muss, wie führt man Grenzen ein. Also das ist natürlich die große Herausforderung beim Homeoffice, ist, dass du die Arbeit immer da hast, dass du die Tür nie so richtig zumachst und nach Hause gehst. Und da haben wir gerade eher das Problem, dass wir gucken müssen, dass die Leute nicht zu viel machen. Es gibt auch so Kernarbeitszeiten, die wir haben oder wo einfach dann die meisten Meetings liegen, zu denen man dann auch bestenfalls anwesend ist. Aber ansonsten kann ich eben, also wir haben viele, die auch sagen, okay, morgens habe ich halt irgendwie Kinderorga und dann müssen die erstmal irgendwie weggebracht werden und dann mache ich noch schnell einen Einkauf und irgendwas und dann arbeite ich ein paar Stunden, dann hole ich die Kinder wieder ab und dann arbeite ich halt abends nochmal ein paar Stunden, wenn die Kinder im Bett sind. So. Also das muss sich jeder selber organisieren damit.
Umgekehrte Frage, woran merkt ihr und wie schnell merkt ihr, dass das nicht funktioniert mit Leuten, die remote arbeiten?
Also wir arbeiten mit einem Management-Tool, das ist OKRs, Objectives and Key Results. Das ist jetzt kein Tool, sondern einfach eine Methode oder eine, genau. Wir definieren unsere Ziele auf Quartalsebene und jeder definiert seine eigenen Ziele und dadurch hat man eine ziemlich gute Transparenz. Also in beide Richtungen, so jeder weiß, wo will das Unternehmen eigentlich hin und wie trage ich dazu bei. Und andererseits hat man natürlich auch jetzt in der Teamleitung einen ganz guten Überblick, so was sind jetzt die Ziele für die einzelnen Mitarbeiter, welche Ziele haben die sich gesteckt. Und man hat eine ziemlich objektive Grundlage, um daran eben jetzt auch festzumachen, funktioniert das und wenn nicht, warum nicht? Ne? Sind die Ziele zu hoch gesteckt? Gibt es ein Zeitmanagement-Problem in irgendeiner Form? Fühlt man, also meistens sind es ja eher so, also manchmal wird es, ist das Tool nicht richtig verstanden so und das ist schon dann irgendwie so ein Grundstein. Also man hat da eine sehr gute Basis, um miteinander einfach Probleme zu suchen und möglichst auch zu lösen. Und wenn man dann halt merkt, dass es einfach über eine längere Zeit nicht funktioniert, also es kann, also häufig sind es jetzt nicht, dass wir irgendwie sagen, irgendwas funktioniert nicht, sondern es gibt, also dann kommen die Mitarbeiter und sagen oder Mitarbeiterinnen, das funktioniert so für mich nicht. Ich habe mir das anders vorgestellt. Und dann haben wir haben jetzt diese Coworking-Bereiche eingerichtet, so dass zumindest so, also wir haben ein sehr großes Team rings um Köln und wir haben ein sehr großes Team rings um Berlin oder in Berlin. Und da hat man jetzt zumindest schon mal so Inseln, wo man sagen kann, okay, wenn ich jetzt nicht jeden Tag zu Hause sitzen möchte, ich kann da hin und ich kann da Kollegen treffen und das hilft schon.
Das ist genau mein Bereich natürlich und deswegen vielleicht ein bisschen technische Frage, wie funktioniert für die OKRs dann die Datenerfassung? Macht ihr das über ein Google Sheet oder welche Tools habt ihr da, dass das auch die richtigen Daten zur Messung der OKRs einfließen?
Also du meinst jetzt zur Messung der Key Results, um die richtigen KPIs zu haben? Ja, wir sind nicht so richtig gut im Messen. Ich fand OKRs deshalb schön, weil der Fokus wirklich auf der Qualität liegt. Also welches Ziel möchtest du erreichen und mit welchen Mehrwert liefert dieses Ziel? Also du formulierst ja deine Ziele immer erstmal wirklich mit einem Mehrwert, sei es für die Kunden, sei es für das Team, sei es für dich selber. Und ich finde den Fokus darauf sehr, sehr gut und richtig für uns. Du hast dann messbare Key Results und da können wir durchaus besser werden, die ordentlich zu messen. Da sind viele Dinge irgendwie noch im Aufbau. Also wir halten dieses ganze System fest in Asana, weil es eben auch die entsprechende Transparenz dann gibt. Aber die, also jetzt diese BI Strukturen dahinter. Also wir haben Power BI Reports, die auf die Datenbank zurückgreifen. Es gibt bestimmte Bereiche, in denen ist es sehr einfach. Und es gibt eben andere Bereiche, in denen ist es auch sehr schwierig, jetzt irgendwie da zu messen. Also wir tragen dann aus Google Analytics Sachen zusammen. Wir tragen aus unserem Webshop Backend haben wir natürlich auch Auswertungsmöglichkeiten. Aber manchmal sind es einfach auch so Sachen wie, es gibt eine Strategie. Und dann kannst du halt auch sagen, ja, gibt's oder ja, gibt's nicht. Also das sind dann auch Messbarkeiten.
Eine Strategie gibt es jedenfalls im Marketing. Diese Geschichte dieser Gründung wurde direkt von Beginn an dokumentiert und erzählt. Anna und Ran haben es mit dieser Geschichte geschafft, eine Community zu bauen und sie authentisch mit Inhalten zu beliefern. Das erfolgreiche Crowdfunding war vielleicht das Resultat dieses konsequenten Erzählens dieser Geschichte. Letztlich wurde damit aber auch der Grundstein für Wildlings weitere Marketingstrategie gelegt.
Bei uns darum, also Marketing ist für uns Kommunikation, Geschichten erzählen, Leute mitnehmen, auch emotional abholen und mitnehmen auf diese Markenwelt, in diese Markenwelt, in diese emotionsgetragene Welt. Und das passiert bei uns sehr viel nach wie vor über Content. Also wir erzählen Geschichten auf Social Media, Instagram vor allen Dingen, also im Bild und aber auch im Text, Facebook nach wie vor, aber auch auf dem eigenen Blog. Mittlerweile auch mit einem eigenen Videografen, irgendwie, der dann Dinge einfach filmen kann und da auch nochmal mehr zeigen kann darüber, über das bewegte Bild. Wir machen uns sehr viel Gedanken darüber, wie wir unsere Produkte fotografieren, wie wir unsere Kampagnen fotografieren und wie wir unsere Texte schreiben. Also überall da, wo man irgendwie Emotionen reinpacken kann und Geschichten reinpacken kann, da versuchen wir das zu tun. Unser Marketing ist ansonsten, also wir machen wenig klassisches Marketing, also wenig jetzt irgendwie bezahlte Ads oder irgendwas in die Richtung. Das hat bei uns einen sehr, sehr kleinen Stellenwert. Und es geht eher darum, da eine Welt zu kreieren. Und da sind auch, also das Marketing-Team ist relativ groß, aber es sind eigentlich alle irgendwie damit beschäftigt, diese Geschichten zu erzählen in irgendeiner Form.
Und eine dieser Geschichten, die uns bei der Recherche ins Auge gesprungen ist, ist Wildlings Haltung zu einer jederzeitigen Verfügbarkeit des Sortiments.
Ihr habt das Konzept der Slow Fashion für euch irgendwo entdeckt, was ich bei euch auf der Website gefunden habe. Und es ging eigentlich primär aus Kapazitätsnöten heraus, nicht täglich liefern zu müssen. Aber daraus ist eigentlich auch eine richtige Haltung entstanden. Vielleicht gehen wir darauf mal rein, Anna, und du erklärst das mal ganz kurz.
Ja, also wir produzieren ja unter fairen Arbeitsbedingungen in Portugal. Das heißt, es ist ein sehr komplexes Produkt, ist sehr, sehr viel Handarbeit. Das heißt, die Produktionskosten sind schon mal sehr hoch. Und dann haben wir immer nur darauf geachtet, was sind die besten Materialien für uns. Also welche Materialien wollen wir haben? Es sind dann biozertifizierte, wirklich hochwertige Materialien. Das heißt, das Produkt insgesamt ist sehr teuer. Wir können das an Kunden zu einem einigermaßen vernünftigen Preis weitergeben, weil wir eben direkt an unsere Endkunden verkaufen. Also es ermöglicht uns eben da wirklich viel ins Produkt zu investieren. Aber es ist natürlich jetzt etwas, wo wir nicht hingehen können und sagen können, wir hauen uns jetzt das Lager voll mit einem sehr teuren Produkt, einfach um immer lieferfähig zu sein, auch mit der auf die Gefahr hin, dass wir hinterher gar nicht alles verkauft bekommen. So, also da gab es verschiedene.
Genau, dazu muss man wissen, dass wenn man sich das Lager vorhält, man in Vorleistung geht, quasi die Einkauf, die Rohstoffe, die man sich einkauft, die müssen entweder aus dem Cashflow bezahlt werden oder wenn nicht geht, über eine Kreditierung, ne? Und das wird dann später dann abverkauft.
Ne? Genau,
und
also wir haben sowieso einen relativ langen Vorlauf. Wir kaufen all unsere Materialien selbst, einfach um da auch die komplette Kontrolle drüber zu haben. Das heißt, wir kaufen die schon zum Teil ein Jahr, bevor das hinter das Produkt an den Kunden geht, kaufen wir die schon ein und sind da auch bei den meisten, weil wir eben auch mit Kleinlieferanten zusammenarbeiten, in Vorkasse. Dann haben wir Fabriken in Portugal, die wir komplett auslasten. Also es gibt zwei Fabriken, die nur noch für Wildling arbeiten. Es sind jetzt keine, ne, also es sind jetzt keine riesen Fabriken wie in Asien, sondern wirklich kleine familiengeführte Unternehmen, aber die arbeiten eben nur noch für Wildling. Bedeutet aber auch, dass wir die Verantwortung haben, die auszulasten, relativ gleichmäßig über das ganze Jahr. Auch da gehen wir dann wieder in Vorkasse. Aber darüber haben wir eben auch viel Kontrolle über die, also was wir wann produzieren. Also wir versuchen eigentlich eher es zu schaffen, einmal natürlich einen guten Forecast zu machen und sich zu überlegen, so was wollen die Kunden wahrscheinlich haben. Ist sehr schwierig, weil wir jede Saison neue Produkte rausbringen. Aber dann auch zu sagen, okay, und wir produzieren nur eine bestimmte Menge und den Rest machen wir quasi, wenn wir die Nachfrage besser bestimmen können. Das heißt, wir haben eine sehr engmaschige Zusammenarbeit mit den Produzenten, geben wöchentlich Produktionsorder raus und können dann da einigermaßen uns eben auf die Nachfrage einstellen, um eben auch keinen Müll zu produzieren. Also wir möchten nicht hinterher die großen Überhänge im Lager haben und dann eventuell was verbrennen zu müssen oder so, weil du ansonsten auch noch Steuern drauf zahlst. Also ich meine, das ist ja absurd, dieses ganze System. Aber das bedeutet eben auch, dass wir hingehen müssen und sagen müssen zu unseren Kunden so, es geht nicht immer alles und es geht auch nicht immer alles sofort. Also auch was unsere internen Prozesse betrifft, wir wollen mit unseren Mitarbeitern fair umgehen. Das heißt, wir haben jetzt keine befristeten Arbeitsverträge, auch nicht im Lager. So. Das heißt, wir müssen schon gucken, dass wir mit den Leuten, die wir da haben, jetzt auch eine sehr, also wir haben immer so Saisonpeaks, also wir müssen dann diese Spitzen irgendwie abfangen. Wir können da nicht so viele Leute reinknallen, dass hinterher irgendwie dann Mitte der Saison alle da irgendwie rumstehen und Kartons falten. Sondern also wir müssen da auch mit den Mitarbeiterressourcen natürlich irgendwie verantwortungsbewusst umgehen. Und all dies führt eben dazu, dass man hinterher letztendlich vom Kunden und von den Kundinnen eine gewisse Toleranz und Geduld eben auch braucht. Und das kriegt man, glaube ich, nur hin, indem man das alles ganz offen kommuniziert und eben erklärt, wie es läuft. Aber ich finde, das ist eine Zusammenarbeit und da wollen wir auch, dass da die Transparenz entsteht und die Aufmerksamkeit oder die Achtsamkeit eben für diesen Bereich.
Quasi der bewusste Verzicht auf Next Day Delivery kommt ja bei den Kunden und quasi auch die offene Erklärung, das so zu tun, mit einer gewissen Haltung, kommt das beim Kunden auch gut an?
Also wir versuchen schon immer zu jedem Zeitpunkt auch eine Auswahl in jeder Größe da zu haben. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie auf die Seite kommt und da irgendwie gar nichts findet. Wenn man jetzt ein bestimmtes Produkt haben möchte, haben wir theoretisch die Möglichkeit, das nachproduzieren zu lassen. Das tun wir auch innerhalb der Saison. Wenn es jetzt gegen Ende der Saison geht und also teilweise sind dann auch gar keine Materialien mehr da oder sowas, also da geht es dann zum Teil nicht. Aber grundsätzlich ist so, die Wartezeit sind so 1-2 Wochen, 2 Wochen eher, wenn es jetzt wirklich komplett ausverkauft ist, bis wir das schaffen, das nachzuliefern. Aber das ist eine relativ kurze Zeit. Ich glaube, sehr viele von unseren Kundinnen und Kunden verstehen das und leben das und sind da durchaus bereit, eben auch längere Wartezeiten mal in Kauf zu nehmen. Es gibt natürlich auch Leute, die es nicht verstehen oder Leute, die dann sehr ärgerlich sind, die irgendwie auf die Website gehen und ein bestimmtes Produkt haben wollen. Und das gibt's dann halt auch in dieser Größe gerade nicht. Da hat nicht jeder Verständnis für, aber ich glaube, die meisten Leute schätzen das eigentlich sogar. Also ich habe das Gefühl, das zahlt schon auch auf Wildling und die Marke und die Wahrnehmung ein.
Auch wenn es für uns Kunden mittlerweile gelerntes Verhalten ist, Same-Day-Delivery, Next-Day-Delivery, angebotsseitig hat das die Konsequenz, eben einen validen Forecast zu machen, klar. Aber das funktioniert nicht immer. Je größer das Unternehmen, desto eher werden Überkapazitäten produziert, die im Falle eines ausbleibenden Abverkaufs im schlimmsten Fall vernichtet werden. Verbrannt wird dann niemals genutzte Ware, die mit wertvollen Ressourcen hergestellt wurde, gerade in der Bekleidungsindustrie. Unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist das dann irgendwie ein krankes System, oder? Wollen wir nachhaltiger konsumieren und sollen nachhaltiger produziert werden, wird es kaum ausbleiben, dass wir das bisher gelernte Verhalten ändern, uns über die Zusammenhänge bewusst werden und eben auch die Konsequenzen akzeptieren, vielleicht nicht immer alles und überall sofort zur Verfügung gestellt zu bekommen. Slow Fashion bedeutet in diesem Kontext also, Leute, geduldet euch manchmal. Nun haben wir einiges über Wildling gehört, eine Unternehmung in einem hart umkämpften Markt, in der es letztlich auch darum geht, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Aber das ist nicht alles. Verantwortung zu übernehmen, eine Haltung zu haben, dem Unternehmen, den Mitarbeitern und seinen Kunden letztlich einen Sinn zu geben, das ist ein spannender Weg, oder? People, Planet, Profit. Raus aus dem Industriezeitalter des 20. Jahrhunderts, mittendrin im 21. Jahrhundert, mit Verantwortung für eben jeden dieser drei Faktoren. Ein sinnvoller Weg, ein sinnerfüllter Weg. Annas Weg, Annas Slalom, ist in der letzten Dekade ein langer, ein ganz intensiver. Von Deutschland nach Israel, 1, 2, 3 Kinder, eine Rückkehr nach Deutschland, die Gründung des Unternehmens, das Wachstum, der Erfolg. Zum Abschluss fragen wir sie, was sie daraus gelernt hat und was sie anderen mitgeben kann.
Oh Gott.
Ist das die Reise, die du gehen wolltest?
Ich glaube, ich habe nie zu weit nach vorne geguckt, aber immer das gemacht, worauf ich gerade wirklich richtig Lust hatte. So. Ich bereue überhaupt nichts irgendwie von diesen Dingen, die ich gemacht habe. Und ich bin total dankbar, dass ich so viel sehen und erleben konnte. Und ich glaube, also so im Rückblick auch oder auch, ich war immer glücklich. So, ich war nie zufrieden, also das muss man auch sagen. Es war immer irgendwie Sachen, die mich angetrieben haben, aber ich war immer glücklich und ich glaube, ich habe so jede Phase im Leben eigentlich richtig genutzt und richtig gelebt. Also dieses, ne, Studentenleben und frei sein und rumkommen und Welt entdecken und kleine Kinder und zu Hause und einfach nur Mama sein und jetzt irgendwie ein Unternehmen aufbauen mit und mit tollen Menschen zusammenarbeiten. Das ist alles ganz wunderbar so und ich glaube, dass sich das alles auch so ein bisschen bedingt. Also es ist schon, da ist null roter Faden irgendwie in meinem Leben so. Also ich hatte auch nie, also auch in der Schule schon, ich hatte keinen Plan davon, was ich mal werden will. So, also Journalistin fand ich mal ganz spannend und dies fand ich mal ganz spannend, aber das ist dann doch irgendwie alles ganz anders gekommen. Aber das passt auch alles zusammen, so wie es ist. Also das war schon richtig, nicht jetzt durch einen großen Masterplan sich abhalten zu lassen von dem, was man eigentlich gerade machen möchte. Und ich glaube, so muss ich auch weiterleben.
Also frei nach dem Motto, Leute, planen nicht zu viel, lebt den Augenblick quasi dann. Ja. Ne? Was würdest du auch, wäre das auch die Devise, die du Menschen mitgeben würdest, die sich gerne verändern wollen? Du als Meisterin der Veränderung?
Also ja, ich habe tatsächlich immer viele Gespräche auch mit geführt mit Freunden, die dann gefragt haben, so wie machst du das? Oder ich habe so viel Angst irgendwie jetzt so eine große Veränderung anzugehen. Ich würde eigentlich gerne, aber ich traue mich nicht. Und ich habe mir gedacht, ja, mach einfach. Also ne, denk nicht zu weit. So überleg nicht, was das für dich in 5 Jahren bedeutet. So überleg, was das gerade für dich bedeutet. Nimm so das Wichtigste mit. Also klar, ne, jetzt nicht total blind irgendwie einfach die nächsten Schritte machen. Aber so denk dir, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Wenn du damit leben kannst, dann ist schon mal gut. So und das Zweite ist irgendwie, ja, lauf los, denk nicht zu weit, mach und löse die Probleme, wenn sie dann kommen und dann irgendwie aber auch klar sind, so in diesem, okay, wenn ein Problem da ist, dann weißt du halt auch, wo du es anpacken kannst und dann geht der Rest auch nicht von alleine.
Ist das auch das, was du deinen Kindern gibst?
Meine Tochter hat mich irgendwie gefragt, Mama, was ist, wenn ich hinterher nicht so erfolgreich bin wie ihr? Das hat mich fast vom Bett gehauen irgendwie. Und dann habe ich eben gedacht, was ist denn überhaupt Erfolg? Also Erfolg ist dann, wenn du glücklich bist, wenn du Sinn in dem siehst, was du tust, wenn du mit dem, was du tust, was Gutes tust. So, das ist für mich Erfolg und das wirst du immer machen können. So.
Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Alles Gute.
Super gerne. Danke euch.
Besten Dank.
Danke.
Ja, und vielen Dank für euer Zuhören. Wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht und ihr könnt vielleicht etwas mitnehmen. Wir jedenfalls hatten großen Spaß bei dieser Sache. Diese Reise der Veränderung ist noch nicht beendet. Wir freuen uns natürlich über euer Feedback, gerne via Mail an slalom@fframe.de. Und falls ihr eine gute Bewertung bei Apple Podcast für uns hinterlassen wollt, sind wir auch nicht abgeneigt. Eine schöne Woche euch und bis bald.